herzlichen Dank für die liebe Begrüßung, auch für dieses angemessene Lied. Also das hat mich jetzt sehr gefreut. Als Kind habe ich das oft gesungen, das muss ich schon sagen. Kindererziehung schön und schwer. Wie sollen wir denn eigentlich Kinder erziehen? Auf was haben wir zu achten? Ich habe ja recht viele Bücher schon gelesen und in einem Buch steht das, im anderen steht das. Ja, man sollte einfach nicht so viele Bücher lesen. Also dann weiß man, wie man Kinder erzieht. Aber ich meine, dass wir davon ausgehen dürfen, dass der Mensch, jedes Kind, ein Geschöpf Gottes ist. Gott hat die Kinder gemacht. Und weil ein Mensch ein Geschöpf Gottes ist, haben wir zu fragen, wie geht denn Gott mit den Menschen um? Er weiß am besten, wie man das macht. Denn er, der Schöpfer, hat ja die Kinder ins Dasein gerufen, also und auch die Menschen schlechthin. Und dann ist die Frage, wie geht Gott mit den Menschen um? Und so wie Gott mit uns Menschen umgeht, habe ich den Eindruck, ist es wohl richtig, dass wir Eltern mit den Kindern umgehen. Das Erste, was uns auffällt, ist in der Heiligen Schrift, dass Gott die Menschen liebt. Unwahrscheinlich diese Liebe zu Gott zeigt sich schon darin, dass er einen Garten Eden gemacht hat für sie, der ungefähr so groß ist wie der Kanton Schaffhausen. Ein kleiner Garten hätte sie auch getan. Also Gott liebt die Menschen. Und als der Mensch sich von Gott abgewandt hat im Sündenfall, ist die Liebe geblieben. Er hat nämlich seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Und Jesus war bereit, die Sünden von uns Menschen zu tragen. Aus Liebe. Und er bietet sich uns in seiner Liebe an. Und wenn wir uns dieser Liebe öffnen, begleitet er uns durch unser Leben in seiner wunderbaren Liebe. Und genauso wie Gott uns Menschen liebt, ist es Auftrag der Eltern, ihre Kinder zu lieben. Also das Erste, was wir eigentlich sollen, ist unsere Kinder lieben. Wenn sie noch ganz klein sind, ist das überhaupt kein Problem. Die sind so schnusig und herzig. Aber die werden ja größer. Und dann ist das manchmal gar nicht so einfach, die Kinder zu lieben. Und diese Liebe, wie wir die Kinder lieben sollen, ist beschrieben in 1. Korinther 13. Da steht, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Unwahrscheinlich, was die göttliche Liebe vermag. Und so sollen wir Eltern den Kindern mit Liebe begegnen. Zugleich, wenn wir die Bibel betrachten, sehen wir, dass Gott die letzte Autorität ist, Himmels und der Erde. Und er erwartet von uns Menschen Gehorsam. Der eigentliche, tiefste Gehorsamsschritt ist, dass ein Mensch Jesus als Retter annimmt und ihn gehorsam in sein Herz aufnimmt. Und weiter gehört zu dieser Gehorsamsforderung Gottes, dass wir bereit sind, seine Gebote zu halten, die 10 Gebote, die auf der einen Seite die Beziehung mit Gott regeln, auf der anderen Seite die zwischenmenschlichen Beziehungen regeln. Und dann erwartet Gott weiter, dass wir uns von ihm leiten und führen lassen durch unser Leben, denn er hat einen Plan mit uns. Und er erwartet von uns Gehorsam. Wenn wir Gott gehorsam sind, fällt der Segen, der mit dem Gehorsam verbunden ist, auf unser Leben. Menschen, die Gott gehorchen, sind gesegnete Menschen. Und wenn wir Gott nicht gehorsam sind, hat das Folgen, negative Folgen für unser Leben. Weil das so ist, dass eigentlich die Menschen Gott gehorchen sollen, ist es die Aufgabe von uns Eltern, dem Kind zu helfen, dass es Gehorsam lernt. Gehorsam muss man lernen. Man kann nicht einfach gehorchen. Und ganz interessant ist zu beachten, dass von Jesus von gar nichts gesagt wird, dass er das gelernt hätte. Außer er hat Gehorsam gelernt. Das ist ja enorm. Also das steht wirklich in der Bibel. Er hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. So steht es. Und wenn schon Gott selber, Jesus Christus, gehorsam lernen musste, wie viel mehr wir Menschen. Dass wir lernen, Gott zu gehorchen. Und das kommt daher, es ist ja nicht so, wenn wir die Kinder erziehen, dass die einfach immer warten, dass wir Eltern ihnen etwas sagen und dankbar sind, dass wir jetzt endlich wieder mal etwas fordern von ihnen, sondern Kinder, die haben einen ganz festen inneren Willen, also Eigenwillen nennt man das. Und jetzt, wenn ich etwas dem Kind befehle, muss es lernen, seinen Willen dem Willen der Eltern zu unterordnen. Das ist ein sehr hochkomplexer Vorgang. Wer Kinder erzieht, weiß, wie das geht. Dass ein Kind lernen muss, seinen Willen, den Willen der Eltern zu unterordnen. Und genau das müssen alle Erwachsene lernen. Nämlich ihren Willen, dem Willen Gottes zu unterordnen. Der Vorgang ist tupfgenau derselbe. Ein Kind muss das lernen und dann später kann man das. Also ich hoffe, ihr könnt das alles. Dass ihr Gott gehorchen könnt. Und deshalb ist es die Aufgabe der Eltern, den Kindern zu helfen, gehorsam zu lernen. Das steht in Kolosser 3, Vers 20, ich lese es vor. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Es steht in der Bibel gar nicht so viel über Kindererziehung, aber es stehen die entscheidenden Dinge über die Kindererziehung. Also unsere Aufgabe ist es, die Kinder zum Gehorsam anzuleiten. So, jetzt haben wir die beiden Grundprinzipien. Auf der einen Seite das Kind liebhaben, auf der anderen Seite dem Kind helfen, dass es gehorsam lernt. Und jetzt möchte ich doch diese beiden Grundprinzipien ein bisschen praktischer entfalten. Bis jetzt habe ich ja nur theoretisiert. Also wie mache ich das jetzt ganz konkret? Wie liebe ich mein Kind? Ich kann ja nicht einfach dem Kind sagen, du, ich liebe dich. Also das müssen wir leben. Liebe muss gelebt sein. Liebe zum Kind zeigt sich zunächst einmal darin, dass ich meinen Ehepartner liebe. Das ist manchmal gar nicht so einfach, den zu lieben. Und trotzdem ist das ganz entscheidend wichtig. Also Liebe zum Kind beginnt in der Liebe zum Ehepartner. Warum? Wenn ich meinen Ehepartner liebe, entsteht eine harmonische und schöne Atmosphäre. Und das Kind lebt in dieser harmonischen Atmosphäre. Und diese Atmosphäre prägt seinen Charakter, prägt sein Temperament und prägt seine Denkweise. Also wenn ein Kind in einer schönen, tragenden Atmosphäre aufwächst, hat das eine andere Denkweise als ein Kind, das in schwierigen Verhältnissen aufwächst. Interessant ist, wir wissen vielleicht gar nicht mehr so viel, was unsere Eltern uns alles gesagt haben. Aber wir wissen noch ganz genau, wie die Atmosphäre war zu Hause. Das wisst ihr noch ganz genau. Wie das war zu Hause. Also ich kann es euch genau beschreiben. Wir waren ja 6, 7 Kinder zu Hause. Aber es war so schön. Die Atmosphäre zu Hause. Und es gibt Kinder, die kommen so ungern von der Schule heim, weil die Atmosphäre so obermühsam ist zu Hause. Wenn ich jeweils einen Besuch mache, spüre ich sofort, welche Atmosphäre ist. Also ich meine nicht, ob gelüftet oder nicht gelüftet, sondern ich spüre sofort, ich habe noch mit gar niemandem gesprochen, sondern ich spüre die Atmosphäre. Und ich denke manchmal, einige Kinder müssen hier in dieser Atmosphäre aufwachsen. Das ist obermühsam. Also dadurch, dass wir als Ehepaar uns in Liebe begegnen, entsteht eine Atmosphäre, in der sich das Kind geliebt weiß. Und interessant ist, ein Pädagoge hat gesagt, diese tragende, liebende Atmosphäre, wenn die da ist, kann man in der Erziehung fast nichts falsch machen. Und wenn diese Atmosphäre nicht da ist, kann man fast nichts richtig machen. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, ein Kind lieben heißt auch das Kind annehmen. Jedes Kind ist ganz besonders. Und das Kind annehmen heißt, dass ich das Kind annehme als Mädchen oder als Bub. Mädchen und Knaben, einfach, dass man sie annimmt und nicht denkt, ich hätte lieber einen Sohn gehabt oder lieber eine Tochter gehabt, und dass man das Kind, dem Kind ständig das um die Ohren jagt und so, ich hätte lieber einen Sohn gehabt als dich und so. Ich habe hier sehr viel Notvolles in der Seelsorge erlebt. Nehmt eure Kinder als Mädchen an, als Buben an. Und nehmt auch die Intelligenzmöglichkeit eurer Kinder an. Die müssen nicht alle studieren, sondern nehmt sie an, so wie Gott eure Kinder gemacht hat. Ihr habt wunderbare Kinder, aber ihr müsst sie annehmen. Ihr müsst sie bejahen. Ihr müsst mal ein Ja haben zu euren Kindern und nicht aus ihnen Idealkinder machen wollen. Annehmen. Und jetzt weiter, wie kann ich einem Kind zeigen, du, ich hab dich gern? Wir vermitteln unsere Liebe vor allem durch unsere Augen. Ich mag mich noch ganz gut erinnern, als ich in Muttenz wohnte, musste ich jeweils nach Zürich an eine Sitzung fahren. Und dann habe ich zwei Jugendliche, ich habe sie immer ungefähr mit denen getroffen im Tram. Und ich habe gesehen, wie die manchmal Nasenspitz auf Nasenspitz gefahren sind und sich tief in die Augen geschaut haben. Warum? Die liebten sich. Hey. Und genauso ist das auch, wir vermitteln Liebe durch die Augen. Schaut doch eure Kinder an. Habt ihr schon gesehen, wie die schöne Augen haben? Ohne Tuschierung, irgendetwas, Nachhilfe. Kinder haben wunderbare Augen. Also ich habe jetzt zwei Großkinder. Ich kann mich fast nicht satt sehen an diesen wunderschönen Augen. Und weiter zeige ich Liebe durch den Körperkontakt, indem ich das Kind streichle, umarme, verküsse, schmüsele mit ihm. Also einfach, dass ich ihm auch Körperspiele mache mit ihm und ihm zeigen, du, ich hab dich gern. Achtet mal, Gott hat das so gemacht, dass der Körperkontakt etwas ganz Entscheidendes ist. Schon wie man dem Kind gleich von Anfang an die Brust gibt. Da zieht man das Kind ganz nah an den Körper heran. Übrigens brauchen wir das ganze Leben lang den Körperkontakt. Auch in der Ehe ist er nicht nebensächlich. Einige meinen dann, das sei nebensächlich, wenn man verheiratet ist. Wir brauchen immer diesen Körperkontakt. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn wir Liebe weitergeben. Dann braucht ein Kind weiter konzentrierte Aufmerksamkeit. Dass ich mal einem Kind sage, du, ich hab dich gern und ich investiere etwas vom Kostbarsten, was ich habe in dich, nämlich Zeit. Ich gebe dir Zeit. Als meine Kinder noch klein waren, habe ich versucht, einen Abend in der Woche für meine Kinder zu reservieren. Und ich mag mich noch gut erinnern, wie das manchmal, ich habe das in die Agenda eingetragen, sonst wäre ich also hilflos gewesen. Und dann kam ein dringender Anruf, ich sollte dringend irgendetwas Seelsorgliches. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe noch etwas Dringenderes an diesem Abend. Ich habe nicht gesagt, ich baue mit meinen Kindern Türme, die einstürzen und so. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber ich hatte etwas Dringendes vor, nämlich mit meinen Kindern Zeit zu haben. Meine Kinder sind längst erwachsen. Ich bin so dankbar, hatte ich Zeit, als sie klein waren. Mit einem Teenager herumzukriechen im Kinderzimmer geht nicht mehr. Ihr habt eigentlich wenig lange Zeit, für eure Kinder euch zu investieren. Einige vergessen das. Wie schnell das vorbeigeht. Schenkt euren Kindern das Wichtigste, was sie brauchen, nämlich Zeit. Zeit. Dass sie nicht später sagen, Vati, du hast für alles Zeit gehabt, nur nicht für mich. Nehmt euch Zeit für eure Kinder. Und da entstehen Beziehungen. Wisst ihr, als ich da so Zeugs gebaut habe, das eingestürzt ist und Lego aufgebaut habe. Stellt euch mal vor, ich hätte so viel Gescheites zu tun gehabt und habe mich gelegelt. Also das ist ja furchtbar. Und trotzdem, ich habe das gemacht und da konnte ich tiefe Gespräche führen, während ich gelegelt habe. Oder die Kinder haben mich herumgerissen da im Zimmer und so. Und sie wussten, der Vati hat Zeit für mich. Noch etwas, nehmt eure Kinder ernst. Wisst ihr, die haben Sorgen, das sind für euch keine Sorgen. Da ist vielleicht eine Puppe, ist irgendwie ein Arm abgebrochen. Ja, Und das ist, was das für eine Sache ist. Bis dieser Arm wieder geflickt ist, dann muss man zum Puppendoktor und weiß nicht was alles. Nehmt eure Kinder ernst in dem, was sie bewegt. Und noch etwas, wenn ein Kind kommt, bitte, liebe Eltern, macht nicht mit der Hand die Bewegung und schüpft es einfach, stößt es einfach weg. Das tut einem Kind weh. Man kann doch das Kind anschauen und sagen, hör mal, ich habe jetzt nicht gerade Zeit für dich, aber was ist es, das dich bewegt? Nehmt die Kinder ernst. Und vor allem, sagt ihnen nicht böse Worte. Sagt ihnen nicht Worte, die verletzend sind. Es hat mir einmal eine Mutter gesagt, hören Sie, Herr Maurhofer, ich habe einen Teenager, was der mir alles sagt. Könnten Sie nicht mal nach dem Unterricht mit diesem Mädchen reden? Gut, ich habe dieses Mädchen zurückbehalten und gesagt, ich habe gehört, dass du deiner Mutter so Dinge sagst, die so nicht richtig sind. Hat es mich ganz erstaunt angeschaut und gesagt, ich sag doch nur, was sie mir gesagt hat, als ich klein war. Aber gut, doch das soll ich jetzt der Mutter sagen. So wie man in den Wald ruft, kommt das Echo zurück. Wie reden wir mit unseren Kindern, wenn sie klein sind? Wie reden wir? Viele denken gar nicht daran, dass die als Teenager dann das Vokabular brauchen. Oder die haben, spinnst du eigentlich? Dann wird das Kind als Teenager sagen, du Mutti, spinnst du eigentlich? Der gute Nacht, wie das mit mir redet. Ja, aber das haben wir dem Kind beigebracht, dass man so redet. Wie reden wir mit unseren Kindern? Nehmen wir sie ernst? Lieben wir sie? Auch im Gespräch. Noch etwas. Ihr werdet manchmal von euren Kindern enttäuscht werden. Die lügen euch an. Zum Glück werden sie noch rot. Aber und dann redet man ganz ernst mit dem Kind, ungefähr so eine Viertelstunde. Ich staune immer, wie Mütter recht lange Vorträge halten, kannst gut so. Also macht das. Und da redet man ganz ernst und sagt, das kommt nicht mehr in Frage und so weiter. Aber wenn ihr fertig geredet habt, schenkt dem Kind wieder das ganze Vertrauen. Und sagt nie einem Kind, sagst du jetzt die Wahrheit oder nicht. Das ist Misstrauen. Werdet nie einem Kind gegenüber misstrauisch. Sonst wird das Kind misstrauisch gegen euch. Und das ist das Schlimmste, was Eltern überhaupt geschehen kann. Wenn sie Kinder haben, die misstrauisch sind. Wir wollen immer wieder neu Vertrauen schenken. Da kann das Kind später auch uns Vertrauen schenken. Wir haben gesagt, Kinder sollen wir lieben. Wir haben aber zu zeigen, eigentlich gibt es jemand, der dich noch viel mehr liebt. Nämlich Jesus Christus. Wir sollen das Kind zur Quelle der Liebe hinführen. Und diese Quelle heißt Jesus Christus. Unsere Aufgabe ist, wie das Kind abzuholen. Und dann die Hand des Kindes in die Hand von Jesus zu legen und sagen, er ist es, der dich liebend durch dein Leben begleitet. Ich habe das gedacht, als unsere Damaris geheiratet hat. Und da durfte ich sie noch so zum Bräutigam führen und dann war fertig. Ist dann mit Christopher zusammen, sind sie dann hinausgegangen. Als ich so hinter dem Ehepaar herging, habe ich gedacht, jetzt habe ich hier nichts mehr zu sagen. Wenn Damaris' Hand nicht in der Hand Gottes wäre, ich könnte nichts mehr tun. Irgendwann ist doch ganz entscheidend, wenn wir unsere Kinder zu Jesus führen. Und wie wir das ganz genau machen sollen, werde ich euch morgen Abend sagen. Ihr müsst unbedingt kommen. Wie sieht Glaubenserziehung aus bei den Kindern? Denn es gibt sehr viele Kinder, die gehen später nicht den Glaubensweg. Und gerade bei gläubigen Familien. Und das nach Statistik bis 70%. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Wir müssen unsere Kinder zu Jesus führen. Jesus sagte selbst, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Und wie man das macht, das werde ich also morgen Abend breiter ausführen. Das ist eine ganz wichtige Sache, die Glaubenserziehung in der Familie. Noch etwas finde ich. Wenn ein Kind sich geliebt fühlt, kommt es in seinem Leben zu einer gesunden Selbstannahme. Es kann sich annehmen. Das ist ganz entscheidend wichtig. Wisst ihr, wenn ich ein Kind liebe und jetzt kommt das ins Teenageralter und dann kann ein Mädchen in den Spiegel schauen und sagen, ich bin immer noch schön. Das ist ganz wichtig. Und muss nicht ständig denken, gute Nacht, wie sehe ich aus? Also es kann sich, wenn es geliebt ist, sich selber annehmen. Und diese Selbstannahme wirkt sich motivierend auf Leistung aus. Es kann Leistung erbringen. Ein Kind, das sich nicht geliebt fühlt, ist irgendwie pessimistisch, hat Angst und ist von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt. Liebt eure Kinder. So, das war die eine Seite gewesen. Und jetzt soll man sie zum Gehorsam, also das kommt jetzt noch die andere Seite. Wir sollen ja Kinder zum Gehorsam anleiten. Das Allerwichtigste in der Gehorsamserziehung ist das Vorbild. Ich kann euch mal ein Beispiel so erzählen. Einfach, dass ihr so wisst, wie ein Vorbild funktioniert. Da sitzen Vater und Mutter am Tisch. Und dann sagt die Mutter ganz lieb zum Vater, du könntest du nicht noch den Sack mit all dem Mist, den da hier in der Küche ist, einfach hinaustragen und in den Container werfen. Dann sagt der Vater, kannst doch selber machen. Aha, so geht das. Kannst doch selber machen. Das ist der Flott. Das ist ein wunderbarer Satz für ein Kind. Kannst doch selber machen. Also Vorbild heißt, das Kind beobachtet, wie Vati und Mutti zusammenreden. Klar, wir sagen nicht mehr zusammen, und jetzt nimmst du den Kehrichtsack und stellst ihn hinaus. Nein, das macht man viel lieber, sanfter und so. Und trotzdem befehlen wir uns gegenseitig Dinge. Wie wäre es, könntest du nicht noch, wenn du jetzt gerade heimkommst, noch das und das einkaufen? Könntest du nicht? Und so reden wir. Wie gehen wir aufeinander? Sind wir bereit, einander zu gehorchen? Ein Kind beobachtet das ganz genau, denn wir prägen unsere Kinder vor allem durch unser Verhalten und nicht durch unsere Worte. Ihr könnt so viel eure Kinder erziehen, wie ihr wollt, sie machen sowieso das, was ihr vormacht. Also, noch einmal. Ihr könnt so viel eure Kinder erziehen, wie ihr wollt, sie machen sowieso das, was ihr vormacht. Das Vorbild prägt ein Kind bis zu 70%, hat man empirisch nachgewiesen. Bis zu 70%. Klar, ich rede jetzt noch über die 30 anderen, aber das Vorbild ist wohl das ganz Entscheidende, wenn ich ein Kind zum Gehorsam anleiten will. Noch das Zweite. Wenn ich ein Kind zum Gehorsam anleiten will, muss ich lernen, mit meiner Frau am gleichen Strick zu ziehen. Also wenn ich sage, am gleichen Strick ziehen, meine ich natürlich nicht, dass die Frau dort reist und ich reise hier, sondern ich meine auf die gleiche Seite ziehen. Also ich meine, am gleichen Strick, dass wir auf die gleiche Seite ziehen. Ein Beispiel. Der Vater sagt dem Kind beim Tisch, so, jetzt halt dich mal ruhig. Der kämpft die ganze Zeit mit dem Stuhl hin und her. Sagt die Mutter, musst du immer so reden mit den Kindern? Man merkt, dass du nicht viel da bist, kein Gespür hast für die Kinder, so. Und dann sagt die Mutter, bitte trage jetzt das hinab. Was, nimmst du nicht mit? Jetzt nimm das mit. Sagt der Vater, du redest genau gleich wie ich. Hättest mir doch vorhin gar keine Vorwürfe machen brauchen. Das nimmt man am gleichen Strick ziehen. Ja. Achtet mal, ich bin sehr viel auf Besuch gewesen, als ich jünger war. Und ich musste viel solche Szenen mir anhören und anschauen. Wenn die Mutter etwas sagt, sagt der Vater das Gegenteil. Und wenn der Vater etwas sagt, sagt die Mutter das Gegenteil. Und wundern sich dann, wenn die Kinder nicht gehorchen. Ja, meine Frau und ich haben Folgendes abgemacht. Als wir merken, dass wir auch so blöd zu tun begannen, haben wir Folgendes abgemacht. Ich weiß noch gut, es war im Schlafzimmer, die Kinder haben nicht zugehört. Mit Handschlag haben wir abgemacht. Wenn die Frau etwas sagt, also wenn Christine, meine Frau, etwas sagt, gebe ich keinen Kommentar. Aber wenn ich etwas sage, gibt sie auch keinen Kommentar, außer dass sie nickt, wenn sie das kann. Ja. Manchmal konnte sie nicht einmal das, aber einfach immerhin. Aber ich musste damals eine ganz schwierige Turnübung lernen, nämlich auf den Mund zu sitzen. Mach das mal, das ist recht schwierig. Also, aber am gleichen Strick ziehen heißt, wir wollen das einfach ganz klar. Wir nehmen nicht einander die Autorität weg. Wie viele Männer nehmen ihren Frauen die Autorität weg? Wie viele Frauen nehmen ihren Männern die Autorität weg? Weil sie ständig etwas anderes sagen. Man noch gut erinnern, am gleichen Strick ziehen, da kamen alle drei Kinder in einer Kolonne zu mir ins Büro und haben gesagt, Vati, dürfen wir das? Das dargelegt. Da habe ich gesagt, was hat's Mutti gesagt? Vati, das ist nicht wichtig. Nur eine Frage. Dürfen wir das? Habe ich gesagt, noch einmal meine Frage, was hat's Mutti gesagt? Hat der Matthias gesagt, aber Vati, du bist doch ein selbstständig denkender Mensch. Hast so viele Bücher. Dann habe ich gesagt, es bleibt dabei, was hat's Mutti gesagt? Und dann haben sie alle umgedreht und haben gesagt, Vati, mit dir ist nichts anzufangen. Jawohl, genau, mit mir war gar nichts anzufangen. Am gleichen Strick ziehen, bitte, am gleichen Strick ziehen. Ich muss euch sagen, das ist eine riesige Hilfe, wenn man am gleichen Strick zieht. Noch etwas, zur Gehorsamserziehung gehört auch die Beharrlichkeit. Bitte befehlt einem Kind nur dann etwas, wenn ihr davon überzeugt seid, dass das Kind das überhaupt tun sollte. Es gibt Leute, die befehlen ihren Kindern etwas. Und wisst ihr, wer es nachher macht? Z'Mutti. Es ist das immer so. Das verwechselt einfach den Namen, oder? Ich heiße Elian und Z'Mutti heißt Irene. Es könnte ja sagen, Irene macht statt Elian, oder? Das macht sie ja immer am Schluss selber, oder? Es verwechselt einfach den Namen. Entschuldigung, das ist einfach so bei uns. Also wenn ihr etwas befehlt, dann braucht ihr das Beharrungsvermögen, bis das Kind das macht. Und ihr befehlt nicht etwas und nachher macht ihr das selber. Das ist also total falsch. Sonst wird das Kind aufs WC gehen und schauen, singen dort noch und warten, bis Mutti das macht, was befohlen wurde. Singende Kinder auf den WCs, das gibt's recht häufig. Noch etwas. Beharrlichkeit heißt auch, ich bin nicht bereit, ich will, dass das Kind das macht. Und jetzt bitte mach keine Kettenbefehle. Es gibt so Mütter, die machen Kettenbefehle. Was? Das Mänteli liegt auf dem Boden, die Schuhe, wer hat die so blöd hingestellt? Und übrigens, du hast in deinem Zimmer noch eine große Sauerei. Jetzt stell mal die Schuhe richtig hin, den Mantel hängst du auf und gehst ins Zimmer und räum mal auf. Falsch. Ja, was soll jetzt das Kind machen? Soll es aufräumen, Mantel aufhängen, Schuhe? Ihr müsst euch mal in ein Kind versetzen. Drei Dinge hintereinander, ist furchtbar viel. Was soll es jetzt? Bitte keine Kettenbefehle. Nur eine Sache. Und die zieht man durch. Ich würde hier sagen, den Mantel aufhängen. Oder er braucht ihn nicht am Boden zu legen. Und jetzt würde ich insistieren und sagen, und den hängst du jetzt auf. So. Bleibt man dabei. Jetzt ist es so, es gibt Kinder, die haben irgendwie Schwerhörigkeit. Also, nur unter uns gesagt, medizinisch natürlich nicht. Aber nur, wenn wir reden. Und dann muss man die Sache lauter sagen, oder? Lauter. Und dann haben wir die gangschaltenden Mütter, oder? Im ersten Gang hört das Kind nicht. Im zweiten Gang, das tönt dann schon ein bisschen anders. Im dritten Gang, da kommt der Nachbarin auch noch etwas mit davon. Und dann weiß das Kind, wenn Mutti dann so mit einem knallroten Kopf im dritten Gang ist, jetzt muss ich es wohl machen. Das nennt man Gangschalten. Also, und wir haben zu viele gangschaltende Mütter. Also, die schreien ständig im Zeug herum. Ich hatte so eine ganz liebe Nachbarin da in Muttenz. Und die hat mich so leise immer gegrüßt. Grüß Gott, Herr Mauerhofer. Aber wenn die im dritten Gang war, in der Küche hatte sie ein Schallfenster und ich hatte in meinem Zimmer oben auch noch ein Schallfenster. Ich hörte jedes Wort. Jedes Wort. War die im Schuss. Übrigens, tut das euren Nerven nicht gut. Wenn man so richtig dann so im Schwung ist, dann muss ich sich ja anschließend das Adrenalin abbauen und das Herz tut ein bisschen blöd und so. Macht das nicht. Hört auf, Gang zu schalten. Bitte zieht's doch einfach durch. Fertig. Das ist ein Theater. Das wäre schön, wenn ich mal so ein Video zeigen könnte, einer gangschaltenden Mutter, oder? Wie das aussieht. Und noch etwas. Ich habe gesagt, man soll die Kinder lieben. Wenn die Mutter im dritten Gang ist, liebt sie noch. Die könnte das Kind auf den Mond schicken. Also, da ist keine Liebe mehr vorhanden. Man ist einfach im Schuss. Bitte liebt die Kinder. Wenn man beharrlich ist und Liebe schenkt, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Nun, in welchen Bereichen soll man denn Gehorsam erwarten? Das mal im Bereich der Zimmerordnung. Habt ihr schon gesehen, wie Kinder eine Sauerei machen können? Manchmal konnte ich in ein Kinderzimmer gehen, ich wusste nicht einmal mehr, wo ich meinen Fuß hinstellen sollte. Und ein Kind muss lernen, dieses Zimmer aufzuräumen. Also ich sage, solange Kinder das machen, da geht es ja noch. Aber wenn erwachsene Menschen das machen, dann haben sie wohl als Kinder nicht gelernt, aufzuräumen. Wir müssen das lernen, aufräumen, Ordnung schaffen. Dann weiter beim Schlafen gehen. Ich habe manchmal mit dem Kind eine biblische Geschichte erzählt. Dann haben wir noch geschmüselt, gesungen, gebetet. Und ich habe gut nachgesagt und plötzlich kurfte das wieder herum. Ich habe Durst. Ich muss euch sagen, ich habe nachher nicht mehr gesungen mit dem Kind. Das war das Singen war vorbei. Und ich habe gesagt, und jetzt kommst du mit mir ins Bett. Stellt man sich vor, da ist man müde und plötzlich kurven alle wieder herum. Also da kommt man nie zur Ruhe, nie. Also ein Kind muss lernen, beim Schlafen gehen zu gehorchen. Auch beim Verhalten am Tisch. Ich muss euch sagen, bei uns durfte kein Kind davonlaufen, solange wir noch am Tisch waren. Aber ich musste etwas lernen, als Berner war das für mich sehr schwierig, nämlich schnell zu essen. Also wir haben gebetet, gestartet und jetzt ging's los. Und wir haben gegessen, ich wollte einfach nicht, dass sie davonlaufen. Aber stell doch mal, wie schnell Kinder essen. Ich habe das gar nicht gewusst. Und wir haben gegessen zusammen, so, und kaum mehr geredet. Und dann haben wir noch gesungen, gebetet, und dann durften sie vom Tisch. Ich gehe in Familien, die Kinder kurven ständig herum. Und dann knallt es irgendwo, da weiß man nicht, ob sie noch lebend hervorkommen irgendwo. Also, bitte, wir fangen an zusammen. Und hören auf zusammen. Als die Kinder ins Teenageralter kamen, war es ein bisschen normaler. Da mussten wir nicht mehr so schnell essen. Aber es sollte einen Anfang geben und ein gemeinsames Ende geben. Ordnung. Und dann Hausaufgaben. Das ist auch so ein Thema. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass ich Lehrer war, dass ich die falschen Personen vor mir habe. Die Mütter haben die Aufgaben gemacht und die Kinder waren da. Also, ich habe als Lehrer den Eindruck, nur dass ihr das wisst, dass die Kinder die Aufgaben machen sollten. Ihr vielleicht auch, ja. Aber einige wollen nicht, habt ihr es auch schon gemerkt. Und jetzt müssen wir lernen, dass ein Kind Aufgaben macht. Das ist ein enorm schwieriger Vorgang. Dass man einem Kind das beibringt, dass es gehorchen muss und dass es lernen muss, Aufgaben zu machen. Jetzt kann man das aber fördern, diese Dinge. Wenn ein Kind etwas macht, dass man das Kind lobt und sagt, du bist aber es liebst, dass du das jetzt gemacht hast. Ganz herzlichen Dank und ich gebe dir schnell einen Kuss. Einfach so das Lobende, das Anerkennende. Mir ist aufgefallen, dass viele Eltern ihre Kinder tadeln, wenn es negativ ist, wenn es positiv ist, sagen sie nichts. Dreht doch um. Bitte, wenn das Kind etwas Positives macht, bitte lobt doch das Kind. Gebt ihm anerkennende Worte und sagt, bist du ein Liebes? Bin ich? Ich habe so Freude an dir, dass du das jetzt gemacht hast. Und wenn das Kind etwas Negatives gemacht hat, dass man nicht so schnell auf diese Dinge eingeht. Aber wenn das Kind längere Zeit hintereinander etwas nicht macht, kann man mal ganz ernst mit dem Kind reden und sagen, hör mal. Wenn ich dir etwas sage, dann machst du das. Da gibt's gar nichts zu husten. Ja, meine Freundin muss zu Hause auch nicht. Du bist nicht meine Freundin. Du musst das jetzt machen. Bei uns wird gehorcht. Und dann redet man ganz ernst. Also bei uns war es so. Christine hat dieses ernste Gespräch geführt. Und wenn ich dabei war, habe ich es geführt. Und manchmal haben wir es zusammengeführt. Das war dann ganz hoch. Also das mussten sie ins Studierzimmer kommen. Meine Frau und ich saßen da, das Kind auf dem Fauteuil auf der anderen Seite so. Und dann haben wir ganz ernst geredet, mit großen Augen und ganz ernst und gesagt, hör mal, bei uns wird gehorcht. Da gibt's gar nichts zu husten, das musst du lernen. Und wenn du das nicht lernst, das nächste Mal geben wir dir 3 Tätsch auf den Hintern, dass du das weißt. Die Körperstrafe, da kann man darüber denken, wie man will. Ich habe meine Kinder nie durchgehauen. Und ich habe sie ganz selten körperlich bestraft. Ich könnte das an einer Hand abzählen. Damris, glaube ich, habe ich nie körperlich bestraft. Die hat schon gemeint, wenn sie vor uns, da war die Vater und wir haben ganz ernst geredet, die ist jedes Mal in Tränen ausgebrochen. Die Buben haben sie manchmal ein bisschen benieden, dass das so ist bei ihr und so. Aber dann war das genügend. Die Buben haben das manchmal zur Kenntnis genommen, aber es war nicht genügend. Da musste man ganz ernst. Und noch etwas. Straft nie eure Kinder im Zorn. Nie im Zorn. Das finde ich nicht richtig. Da weiß man nicht richtig, was man macht. Körperstrafe darf man nie im Zorn geben. Sondern sagen, hör mal, das haben wir so abgemacht und jetzt gebe ich dir eins auf die Hand. Dass du da weißt, das macht man nicht. Und man sagt vielleicht, ich gebe dir 2 Schläge auf den Hintern, dann weißt du ganz genau, das darf man nicht machen, das haben wir so abgemacht. Ja. Denn wir wollen nicht die Seele des Kindes verwunden, wir wollen seinen Willen stärken. Es soll einsichtig werden über das, was es eben gerade getan hat. Ich will Einsicht wecken bei ihm. Noch etwas, seid aber ganz fest zurückhaltend mit Körperstrafe. Ihr wisst das ganz genau in unserer Zeit, dass einige das sogar verbieten. Und nur eure Kinder dürft ihr bestrafen, nicht Nachbarskinder. Auch nicht Schulkinder, das ist verboten. Aber eure Kinder, dass sie das verstehen, es gibt letzte Grenzen, die darf man so nicht überschreiten. Aber versucht vor allem das Gespräch. Denn einen Teenager könnt ihr nicht mehr körperlich strafen. Aber er muss lernen, aufs Gespräch zu hören, aufs Reden zu hören. Noch etwas strafen, die nicht erlaubt sind. Sagt, also von der Bibel her, sagt nie einem Kind, jetzt hast du das Mutti derart verletzt und ihm derart Schmerzen zugefügt, ich rede kein Wort mehr mit dir. Fertig. Das nennt man Liebesentzug. Liebesentzug. Das ist die schlimmste Strafform, die es gibt, wenn man die Seele des Kindes verletzt. Ich habe eine junge Frau bei mir in der Seelsorge gehabt, hat 3 Kinder gehabt. Und die hat mir gesagt, Herr Mauerhofer, was soll ich machen? Ich erwache oft in der Nacht und schreie in die Nacht hinaus, Mutti, rede wieder. Mutti, rede wieder. Eine Mutter, die etwa 2 Stunden lang nicht mehr mit dem Kind gesprochen hat. Ich finde das eine fürchterliche Strafe. Und noch etwas, sperrt nie ein Kind in ein Zimmer ein. Ihr dürft ruhig einem Kind sagen, jetzt gehst du in ein Zimmer und wartest, bis ich komme. Aber das sollte im Zimmer eine Uhr sein, dass das Kind sieht, aha, bis da muss ich da drin bleiben. Sonst meint es ein Jahr dort gewesen. Also er hatte kein Zeitgefühl. Aber ich sperre kein Zimmer ein und schließe den Schlüssel. Das ist ebenfalls verboten. Das ist nicht richtig. Und noch etwas, wenn ihr einem Kind etwas versprochen habt, macht ihr das bitte nicht rückgängig. Sondern ihr geht gleich wohl nach Basel und kauft ihm schöne Hosen und weiß nicht was alles. Sondern wir, einfach, dass wir ein Kind nicht innerlich verletzen. Noch etwas, ein Kind muss auch lernen, Verantwortung zu tragen. Und Verantwortung tragen heißt, wir hatten bei uns zu Hause eine Ämterliste. Die mussten lernen, das Geschirr vom Tisch dort auf die Theke zu legen. Ein zweites Kind musste es in den Geschirrspüler hineintun. Ein nächstes Kind musste die Küche aufwischen. Ein nächstes musste Sonntag. Da haben wir so einen Ämterplan gehabt. Und immer am Sonntagabend haben wir das neu verteilt. Und jedes Kind hat geachtet darauf, dass es ja nicht zu viel machen musste. Also, und so. Aber es gibt Leute, die machen alles selber. Da brauchen die Kinder nicht zu helfen im Haushalt. Ich finde das nicht richtig. Ein Kind muss lernen, mitzuhelfen. Mitzutragen. Es darf nicht im Hotel Mama sein. Sondern es muss lernen, sich hier richtig zu verhalten. Es muss Verantwortung übernehmen im Haushalt. Als ich noch Kind war, war eben der Haushalt viel komplizierter. Da muss man noch Wasser holen und weiß nicht was alles. Heute ist ja das nicht mehr so kompliziert. Aber es gibt Kinder, die müssen überhaupt nichts helfen im Haushalt. Bitte schaut, dass eure Kinder helfen müssen. Abschließend. Wenn man Kinder zum Gehorsam erzieht, kommt man immer wieder an Grenzen. Entscheidend ist, dass Vater und Mutter über die Kinder reden zusammen. Wie oft waren Christine und ich auf den Knien und haben gesagt, Herr Jesus, schenk uns Weisheit. Was sollen wir genau tun? Wie sollen wir das genau machen? Und dann haben wir ausgetauscht, wie wir das noch besser machen können. Ich sage, Kindererziehung ist Kniearbeit. Noch einmal. Kindererziehung ist Kniearbeit. Wir müssen viel auf den Knien sein. Und vielleicht habt ihr Großkinder. Betet für die Großkinder. Betet für die Eltern dieser Großkinder. Wir müssen unbedingt mehr beten für unsere Kinder, damit wir ihnen gerecht werden können. Zusammenfassend haben wir gesehen, entscheidend ist, dass wir den Kindern Liebe schenken. Dass sie sich angenommen und geliebt fühlen, auf der anderen Seite ganz klar sagen, und du musst lernen zu gehorchen. Das musst du lernen. Damit du später Gott gehorchen kannst. Ich sage immer, das, was Gott sucht in seinem Reich, sind heranwachsende Jugendliche, die ihm gehorchen können. Aber gehorchen lernt man zu Hause. Das muss man lernen. Und deshalb führen wir die Kinder zum Gehorsam, damit sie später Gott gehorchen können. Gott möge Gnade schenken, dass wir das in rechter Weise machen. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Kinder anvertraut hast. Schenk, dass wir ihnen Liebe schenken, dass sie sich angenommen fühlen von uns, ernst genommen fühlen. Und dass wir ihnen helfen zu gehorchen. Du weißt, wie das oft schwer ist für Kinder. Und bitte hilf uns, dass wir es in rechter Weise machen, dass wir ihnen helfen, dass sie auch im Haushalt mithelfen müssen. Und vor allem, dass wir doch als Eltern am gleichen Strick ziehen und uns nicht bloßstellen vor den Kindern. Und vor allem, lass uns auch Vorbilder sein, dass die Kinder sehen, wie man es macht an uns Eltern. Und segne auch alle die, welche älter sind, vielleicht Großeltern sind. Schenk, dass wir für unsere Großkinder beten, dass Gott ihnen begegnen möge. Vielen herzlichen Dank. Amen. Und jetzt singt der Chor noch ein Lied.